hören in anderen Worten den Podcast der MOVE GmbH, Ihrem Wegbegleiter im betrieblichen Gesundheitsmanagement. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Hören.
Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von In anderen Worten, dem Podcast, der sich mit dem Thema gesunde Arbeit und dem großen weiten Feld, das sich da so außenrum bewegt, beschäftigt. Wir treffen immer wieder in teilweise regelmäßigen, teilweise unregelmäßigen Abständen interessante Persönlichkeiten aus diesem Feld oder den entsprechend assoziierten Feldern. Und was ich immer vorweg sagen möchte, und das ist wichtig, hier reden Menschen miteinander. Wir haben alle eine berufliche Vita und deswegen sprechen wir natürlich auch ein bisschen aus unseren beruflichen Erfahrungen. Das bedeutet aber eben nicht, dass wir automatisch auch die Meinung unserer Arbeitgeber oder vertreten, sondern wir reden hier miteinander, wir tauschen Meinungen aus. Das kann sein, dass wir uns einig sind oder auch komplett uneinig sind. Das im Vorfeld erstmal gesagt. Das ist aber alles gar nicht so wichtig, wie sozusagen der Hauptprotagonist des heutigen Podcasts. Ich freue mich sehr, habe einen schon langjährigen Bekannten heute als Gast gewinnen dürfen, der wirklich, darf man so sagen, à la Bonheur, eine echte Karriere im Rahmen gesunder Arbeit hingelegt hat. Nico Peitzmann ist bei mir. Nico, herzlich willkommen. Sag doch zwei, drei Sätze, wer du bist, bitte.
Hallo Bastian, erstmal vielen lieben Dank für die Einladung. Ja, wie du gerade schon gesagt hast, mein Name ist Nico Peitzmann, bin angestellt bei der Optadata-Gruppe, einem Leistungsanbieter aus der Gesundheitsbranche. Werde ich bestimmt gleich ein, zwei Sachen noch zu erzählen können in der Konstrukt. Und ja, verantworte den gesamten Bereich vom Gesundheitsmanagement über Ideenmanagement und Ähnliches im Bereich Personal und Kommunikation der Optadata-Gruppe mit dem ganz klaren Fokus des internen Kunden, nämlich unsere KollegInnen, die einfach unser wichtigstes Gut sind in unserem Unternehmen. Und deswegen danke, dass ich heute hier sein darf.
Ja, ich freue mich sehr. Wir haben ein spannendes Thema vor uns. Wir wollen uns über dieses Formbild eher Corporate Social Responsibility unterhalten und was denn da betriebliches Gesundheitsmanagement eigentlich miteinander zu tun haben könnte oder gesunde Arbeit. Und wir konkretisieren das auch, denn vor gar nicht allzu langer Zeit wurde per Gesetzgeber und auch anderen Statuten vorgegeben, dass in Zukunft die sogenannten ESG-Kriterien anzuwenden sind. ESG, die Abkürzung für Environment, Safety und Governance. Wir werden da gleich mal drauf eingehen. Aber bevor wir das machen, geben wir allen, die zuhören, noch die Chance, dich ein bisschen besser kennenzulernen. Ich weiß, Nico, du arbeitest im Ruhrgebiet. Ich als, sagen wir mal, fürs Thema gesunde Ernährung immer nur partiell Zuständiger, muss natürlich die Frage der Fragen stellen, ja, Currywurst aus Bochum oder Currywurst aus Berlin?
Ja, als Geborener im Ruhrgebiet in der Nähe der Emscher in Oberhausen bleibt natürlich nur die Currywurst aus Bochum und die Grundlage einer jeder Currywurst ist eine gute Bratensoße. Das verkennen die meisten Leute.
Wunderbar, sehr schön. Also alle Berliner Zuhörer, ihr könnt dann ab jetzt abschalten. Ja, unabhängig dessen, ich bin da noch immer zwiegespalten, aber das ist schon immer wieder was ich auch ganz gerne mal im Ruhrgebiet genieße. Ja, Currywurst ist da ja ein Kulturgut, das ist ja nicht nur einfach ein Nahrungsmittel. Unabhängig dessen, und dann wird es auch schon fast ein bisschen ernster, aber überhaupt nicht traurig, du hast einen wahnsinnig ehrbaren Beruf erlernt. Ich habe diesen Beruf selber nicht erlernen dürfen, aber sehr wertschätzen gelernt. Ich habe über 2000 Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten fortgebildet. Das war so bis ungefähr 2010 und habe da überhaupt erstmal begriffen, was für Fähigkeiten in diesen Berufen erlernt werden. Und wenn ich mir das dann angucke, warst du zwischendrin Leitung im BGM, hast dich überhaupt mit dem Thema betriebliches Gesundheitsmanagement immer detaillierter auseinandergesetzt, warst du bei einem anderen großen Konzern und heute bist du Leiter einer spezifischen Einheit in diesem Bereich Personal und Kommunikation. Erzähl mal was von dieser Reise. Also wie war das weg von Hands-on-Mentalität direkt am Einzelnen hin zu Verhältnisse schaffen für ganze Gruppen und Systeme?
Wie du es beschreibst, es war ein langer Weg und er war auch nicht so vorgezeichnet. Also grundsätzlich muss man sagen, Physiotherapie gelernt, wirklich aus dem Grundsatz, ich will Sportphysiotherapeut werden und ich möchte gerne Fußballer begleiten. Habe aber trotzdem natürlich die klassische Ausbildung gemacht im Krankenhaus, in einer Schule in Duisburg, bis heute noch verbunden dieser Schule, der Physioschule in Duisburg. Und ja, habe aber in der Zeit gelernt, auch für mich selber, dass ich einfach nicht derjenige bin, der dort in diesem Konstrukt, und sagst, ein sehr ehrbarer Beruf, aber leider auch im Gesundheitssystem, gerade in den Krankenhäusern, nicht allzu anerkannt. Mhm. Und das habe ich früh gemerkt, dass ich dort auch mich nicht so entfalten kann, wie ich es selber für mich erwartet habe, und habe danach den Weg gewählt Richtung Sporthochschule Köln, und habe dort halt studiert, Sport und Prävention, bin da das erste Mal mit BGM in Kontakt gekommen. Und damals wurde ich gefragt, das bleibt mir heute, als ich mich auf ein Praktikum beworben habe, im Gesundheitsmanagement aus dieser Rolle heraus, wo ein Personaler sagt, Herr Peitzmann, wir haben hier keine Sporthalle. Ich weiß nicht, was ich mit Ihnen machen soll. Und da habe ich gemerkt, okay, irgendwie, weil da hatte ich schon einen Gedankengang, was BGM sein könnte, und das war für mich nicht Sporthalle. Mhm. Und bin deswegen dann noch an die Uni in Essen gegangen, habe Medizinmanagement studiert, um wirklich diese Verbindung zu machen zwischen wirklich hands-on und wissen, was die Leute tun. Und bis heute, ne, jeder, der mit den Menschen arbeitet, ist super wichtig, ist im BGM super wichtig. Die Leute haben unendlich viel Kompetenz in Richtung Ergonomie und ähnliches. Das wird leider zu selten gesehen. Und habe jetzt dadurch, dass ich diese Kenntnis habe, die Chance, durch eine Leitungsfunktion diese Impulse reinzugeben und immer auch sagen zu können, ich habe das auch mal selber gemacht und ich weiß, worüber die Leute sprechen. Und deswegen, ja, glaube ich, war es ein langer Weg. Der war auch nicht so vorgezeichnet an jeden Stellen in dem Konstrukt. Aber Physio von Grund auf bin ich heute immer noch im Herzen.
Ja, schön gesagt und total nachvollziehbar, finde ich auch. Weil, wie du das erklärt hast. Es gibt einen schlauen Satz. Ursprünglich hat man immer gesagt, gutes BGM macht gute BGF. Also gutes betriebliches Gesundheitsmanagement macht gute betriebliche Gesundheitsförderung. Ich tendiere dazu, das zu ergänzen, nämlich gute betriebliche Gesundheitsförderung ist die Grundlage von gutem betrieblichen Gesundheitsmanagement am Ende des Tages. Es wird immer sehr leicht vergessen, dass das tollste Kennzahlensystem einfach noch 5 Menschen und ein Toastbrot interessiert, wenn die Maßnahmen, die darauf folgen, nicht einfach greifbar für die eigentlichen Konsumenten der Dienstleistung sind, nämlich Mitarbeitende. Und das ist meine elegante Überleitung eigentlich auch zu der nächsten Frage, denn du und dein Arbeitgeber, ihr habt dem Thema gesunde Arbeit, ja, man möchte schon sagen, fast eine richtige neue Bedeutung eingeräumt, denn ihr verbindet es und leitet es auch ab von euren Aktivitäten zum Thema Corporate Social Responsibility. Was war da so dein erster Gedanke, als du das gehört hast? Weil wir kennen das, gerade in den vergangenen Jahren, wir klammern jetzt mal Corona aus und davor, ich kenne auch diese Anrufe, die dann kommen, meistens sind die irgendwie so gegen abends und es stellt sich jemand vor, der in der Personalleitung dergleichen ist und dann so, Sie machen doch das mit der Gesundheit, Herr Schmidt-Bleicher? Ja. Machen Sie mal den Krankenstand weg. Das ist also immer sehr schön, ja. Klappt aber übrigens nicht. Deswegen, was war da dein Gedanke? Corporate Social Responsibility, gesunde Arbeit? Erzähl mal.
Grundsätzlich muss man sagen, dass meine Chefin oder Vorgesetzte, ja, Caroline Wright irgendwann damit um die Ecke kam, aber gar nicht so aus nebulösen Wolken oder ähnliches, sondern es war wirklich ein Weg dahin, weil wir uns hingesetzt haben und auch mal im BGM, im Management angeguckt haben, was gibt es denn noch für Themen, was ist eigentlich, wo sind unsere Schnittstellen und ähnliches, und haben daraus eigentlich auch gesehen, wo Schnittstellen sind und wo auch die Vision in den nächsten Jahren hingeht. Und auch vor Corona, aber auch in Corona und auch heute ist zum Beispiel das Thema Nachhaltigkeit ein Thema, was super wichtig ist, wo aber leider teilweise auch nicht der Fokus immer so drauf ist und auch die Ressourcen, vergleichbar häufig auch viel mit dem BGM. Wir haben dann entsprechend auch strategisch irgendwann gesehen, welche Themen dahin passen. Und das Unternehmen Optadata hat sich auf die Fahne geschrieben, Lebensbegleiter zu sein im Gesundheitsbereich. Und wir sind ein familiengeführtes Unternehmen und es ist wirklich ein Grundinteresse der Geschäftsführung, die Mitarbeiter gesund zu erhalten und wirklich eine soziale Rolle in der Gesellschaft zu spielen. Mhm. Sowohl Richtung Kunde in der Konstellation, aber das spiegelt sich auch in unserer im Grundverständnis innerhalb des Unternehmens wider. Und deswegen war es dann abgeleitet eigentlich aus den strategischen Zielen auch und aus unseren Werten, dass diese Themen eigentlich zusammengehören und auch in HR gehören. Und grundsätzlich muss man sagen, auch von meiner Rolle her, natürlich habe ich nicht die Primärkompetenz im Thema Nachhaltigkeit und ich habe auch nicht die Primärkompetenz im Thema Spendensponsoring in dieser Konstellation. Nichtsdestotrotz bin ich, seitdem sie dieses mitgebracht hat, davon überzeugt, dass die Themen untrennbar sind und genau wie es dieser Wortlaut CSR bedeutet, halt zusammengehören. Und dieses Stricken ist eine neue Chance. Und das war das primäre Gefühl. Ein neuer Begriff, eine neue Chance. Und ja, lass mal loslegen.
Also finde ich wunderbar. Wir müssten vielleicht einmal gleich noch kurz für alle Zuhörenden das Thema CSR und ESG noch ein bisschen genauer beleuchten. Aber du hast schon was ganz Wichtiges gesagt. Ich habe diesen Begriff Lebensbegleiter gehört. Also sprich, da kommt ja aus der Kultur eine Vision, eine Mission, auch eine Strategie für das Unternehmen. Und das erinnert mich an ein paar Trends, die ich jetzt auch gerade generell am Markt erlebe. Also das Thema Fehlzeitenreduktion, ne, das ist vom Tisch und das ist auch verdammt richtig so. Und gleichzeitig kommt die Erkenntnis auf, es ist total wichtig geworden, dass man versteht, dass Ziele im betrieblichen Gesundheitsmanagement von den Unternehmenszielen abgeleitet werden, damit sie wirklich eine Wirkung erzielen können. Plus, und das ist ja immer so ein bisschen die böse Erkenntnis, aber es ist schade, betriebliches Gesundheitsmanagement ist keine eigene Managementdisziplin in meiner Welt, sondern es ist ein Instrument, um die großen treibenden Themen, mindestens aber mal HR-Themen im Unternehmen, zu unterstützen. Und da ist CSR gegebenenfalls eins, da gehört es aber auch um Arbeitgeberattraktivität, Employer Branding und so weiter und so fort. Und daraus entstehen ja dann auch Wertbeiträge und so wird das ganze Ding endlich auch mal rund und messbar tatsächlich. Jetzt haben wir auch schon immer dieses Wort ESG mit eingebracht. Vielleicht kannst du ganz kurz mal aus deiner oder eurer Sicht schildern, ESG-Kriterien, was ist das, wie bewertet ihr die, warum sind die für euch essentiell? Dann wird nämlich vielleicht auch greifbar oder noch greifbarer, warum gesunde Arbeit hier tatsächlich auch ein Strategiebegleiter ist, also nicht nur ein Lebensbegleiter im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, wie so häufig muss es ja auch von außen Impulse geben und bei den ESG-Kriterien ist es wirklich so, dass es aus unserem Finance-Bereich kam, auch gerade im Management-Bereich, da wir wie viele andere Unternehmen natürlich auch auf Kredite und Bankenprodukte angewiesen sind. Und grundsätzlich muss man sagen, dass halt in diesen ESG-Kriterien sich die drei Aspekte Nachhaltigkeit, Soziales und Governments oder ne, Rahmenbedingungen wiederfinden. Und diese ESG-Kriterien werden genutzt, um Unternehmen in diesen Kriterien zu bewerten und darüber auch entsprechend Dinge abzuleiten, wie das Unternehmen sich verhält, weil grundsätzlich der Anspruch der Gesellschaft, der Banken und auch des Gesetzgebers dahin geht, dass ja Unternehmen CO2-neutral entsprechend irgendwann sein müssen und sollten und der Druck steigt diesbezüglich, dass natürlich entsprechend Kriterien wie keine Kinderarbeit, keine Vernichtung von Regenwald und Ähnliches natürlich Grundsätze sind, wo jeder sagt, ja, natürlich halte ich mich da dran und das würde ich auch nie tun, aber trotzdem wird es ja irgendwie gemacht. Irgendwie wird ja Regenwald vernichtet. Irgendwie werden ja Rohstoffe abgebaut in diesem Konstrukt. Und deswegen wird da ein sehr großer Ring oder so ein großer Rahmen gemacht. Und dort ist auch das Thema Gesundheit, gesunde Arbeit, soziale Verantwortung gegenüber den Mitarbeitern benannt. Und das ist eigentlich mal ein Rahmen, wo wirklich BGM aus meiner Sicht und der Arbeitsschutz, aber im Gesamten letztendlich wirklich explizit genannt wird und aus meiner Sicht Unternehmen, die das mittelfristig nicht tun und sich um die Gesundheit der Mitarbeiter kümmern, eigentlich nicht gut in den ESG-Kriterien, zumindest im Bereich Soziales, abschneiden können. Und damit wird es ein Thema, was das Management interessieren sollte.
Ja, also super Erklärung, vielen Dank und damit auch die Relevanz. Und ich verstärke das jetzt nochmal. Wir haben einen anderen Kunden, die haben das als Teil ihrer Strategie tatsächlich in eine ihrer Pillars, also Säulen, eingebracht und haben gesagt, wir haben die Säule, die als Kernziel hat, wir schaffen Gesundheit für unsere Kunden und für unsere Mitarbeitenden. Und das verankern sie natürlich unter CSR. Und ich glaube, das beweist das, was du gesagt hast, nämlich hier gibt es eine echte auch rechtliche Relevanz, ja, auch eine Bewertungsrelevanz, wenn wir im Finance-Bereich reden, Kreditvergabe und Konsorten, aber eben auch in der Markenhaptik, in der Arbeitgeber-Wahrnehmungshaptik und also sorry an alle raus, ja, wer noch nicht mitbekommen hat, dass wir Fachkräftemangel haben, der arbeitet wahrscheinlich nicht im Bereich HR aktuell. Das Witzigste ist, es hat ja so weit Blüten getrieben, jetzt gibt's auch einen Fachkräftemangel im HR-Bereich selber. Also es gibt jetzt zu wenig HRler. Ja,
HRler sind die neuen ITler.
Genau, genau. Also richtig gute Entwicklung, ja, Respekt. Trotzdem, lass uns drüber sprechen, wie entwickle ich dieses Thema jetzt? Also ich kann mir natürlich viel vorstellen, wenn man sagt Arbeitgeberattraktivität. Ja, dann gehen wir auch teilweise in so ganz praktikable Ebenen rein und sagen, lass uns mal tracken, wie auf Kununu, Glassdoor, anderen Portalen Mitarbeitende zum Beispiel, wie häufig das Thema Gesundheit am Arbeitsplatz, gesunde Arbeit, Wellbeing und verwenden. In welchen Zielgruppen ist das so? Und das ist zumindest mal eine erste Form von Reporting. Wir haben eine Attraktivität gebracht, die auch nach außen getragen wird. Wie mache ich das bei CSR greifbarer? Also als allererstes muss ich wahrscheinlich mal einen Plan und Maßnahmen entwickeln. Aber wie sieht die Bemessbarkeit aus? Oder seid ihr da überhaupt schon? Weil das ist ja wirklich neu letzten Endes.
Und das ist wieder eine Parallele zum BGM, mhm, in dem Konstrukt, weil letztendlich sich dort auch die Themen sehr gleichen. Also letztendlich nimmt man erstmal, und da sind wir auch zum Teil noch dabei, erstmal eine Standortbestimmung. Damit starten wir, weil die Themen werden ja meistens irgendwo schon gemacht. So ist auch, wenn man mit BGM startet, irgendwo werden bestimmte Dinge schon gemacht, nur halt vielleicht auch nicht zentral. Das bedeutet nicht, das Rad komplett neu zu erfinden, sondern die Enden zusammenzuführen und daraus halt wirklich strategisch etwas abzuleiten und das in die richtige Richtung zu bringen. Und so ist es auch bei uns. Das heißt, das Thema Spenden-Sponsoring zum Beispiel ist ein Thema, was schon immer da ist und auch genutzt wird. Die Frage ist nur, haben wir bis jetzt mit dem Thema ein strategisches Ziel verfolgt? Hm. Und oder war es halt ein Gutdünken unter dem Aspekt, wir möchten gerne das Thema Kinder, wir wollen halt dort entsprechend spenden und wenn jemand uns anfragt, entscheiden wir das einfach aus dem Bauch heraus. Hm. So war es nicht bei unserer Geschäftsführung. Auch dort gab es schon immer einen Plan. Wir haben uns immer auf die Fahne geschrieben, Kinder zu unterstützen, im Essen und Umgebung, gerade auch benachteiligte Kinder, Sport und Bildung und genau diese Dinge zusammenzuführen und daraus dann das Ganze zu schließen und auch das mit den BGM-Maßnahmen zu verbinden, das ist gerade die Aufgabe. Dort stehen wir in der Konstellation, die Enden zusammenzuführen und das dann zu reporten, mhm, weil am Ende, muss man einfach sagen, erwarten die Banken heutzutage einen Nachhaltigkeitsbericht. Dort muss aber nicht nur das Thema, hab CO2-Zertifikate gekauft, drin stehen, sondern wie kümmere ich mich um das Thema? Und das ist ähnlich wie der Gesundheitsbericht im BGM, wo Daten auch rausgenommen werden und dort reingepflegt werden. Ist man eigentlich an demselben Stand bei uns zumindest wie vor 5, 7 oder 10 Jahren im BGM? Und das ist extrem spannend.
Ja, das ist super spannend, weil jetzt würde es ja auch endlich mal bedingt durch die Irrungen und Wirrungen und mal blöde gesagt auch die Mangelverwaltung im betrieblichen Gesundheitsmanagement, die es ja seit Jahren gab und gibt, ein Role Model haben. Wie kann ich dieses System gegebenenfalls schneller weiterentwickeln? Also nicht die gleichen Fehler machen, die schon mal gemacht wurden. Ja, also wir erinnern uns an die Gesundheitstagsorgien, ja, die so durchgezogen wurden in Deutschland. Ich darf das so sagen, ich war Beteiligter. Ja, oder aber natürlich auch an Dinge, wo man dann ehrlicherweise sagen muss, also ob jetzt wirklich ein Obstkorb nachhaltig die organisationale Resilienz verändert, stelle ich in Frage. Ja, das ist natürlich toll. Ich möchte trotzdem mal eins betonen, du hast es schon gesagt, aber einfach damit es wirklich nochmal klar gesagt wurde. Natürlich gibt es in jedem Unternehmen, und ihr seid ein Familienunternehmen, ein großes, hoch erfolgreiches Familienunternehmen, natürlich auch sowas wie eine moralische Instanz und eine moralische Verpflichtung. Und ich glaube, das hast du ja gerade schon betont, ist natürlich auch einer der großen Treiber, ja, muss man sagen. Und ich glaube, wenn wir über Zukunft reden, das hat ja witzigerweise mit Nachhaltigkeit dann doch wahnsinnig viel zu tun, dann ist natürlich zum Beispiel die Förderung von gegebenenfalls benachteiligten Zielgruppen, also du hattest von Kindern und auch benachteiligten Kindern gesprochen, ein wahnsinniger Wert auch in der Arbeitgeberattraktivität. Denn wir befinden uns, und das ist so meine Wahrnehmung, mehr und mehr weg von einer Arbeitsgesellschaft auf dem Weg hin in eine Sinngesellschaft. Das heißt nicht, dass wir alles Moralprediger werden und so weiter und so fort. Sorry, das kriegen wir nicht so schnell abgestellt. Aber bestimmte Phänomene wie Fluktuationsquoten etc. zeigen das. Wahrnehmung von Arbeitgeberattraktivitäten, aber auch CSR-Thematiken, finde ich, unterstreichen das. Menschen entscheiden schon viel aktiver, bei welchem Arbeitgeber sie arbeiten wollen. Und wir haben diesen Wandel. Ja, es ist von einem Arbeitgebermarkt zu einem arbeitnehmenden Markt geworden, im wahrsten Sinne des Wortes. Wie ist das, wenn ihr, also fordert ihr im Rahmen der CSR und dann vielleicht über das Vehikel gesunde Arbeit auch Mitarbeitende auf, soziales Engagement nach außen zu zeigen? Ist das ein Thema? Also enabled ihr Mitarbeiter zur CSR?
Also grundsätzlich ist das eine der wichtigen Aspekte, auch um letztendlich das Thema strategisch zu sehen und das Thema Mitarbeiterbeteiligung, das Thema Mitarbeiterbindung und halt das Thema Ideen einzubringen, ist ein wahnsinnig wichtiger Aspekt des Sinnstiftens in diesem Konstrukt. Und wir haben auch das Ideenmanagement mit im Team und es gibt zwei Wege bei uns, ne, Ideen einzureichen zum Thema Nachhaltigkeit, ist natürlich dann auch über diesen Weg. Das heißt, wir haben einen strategischen Weg, der auch noch im eigenen Team liegt, um solche Themen anzustoßen. Und das Thema Spenden-Sponsoring gibt es einmal das Thema, ja, strategisch, Positionierung, Unternehmenswert, und auf der anderen Seite, bitte Mitarbeiter, ihr sollt uns sagen, wen wir sozusagen Trikots bezahlen sollen. Ihr seid Teil, ihr seid uns wichtig. Eure Kinder, eure Familien sind euch wichtig. Also die größten Spendenmenge im Grundsatz geht an Gruppen, die mit unseren Mitarbeitern verknüpft sind. Mhm. Weil wir sind ein Familienunternehmen. Und das ist eine strategische Entscheidung. Ich kann dort sagen, ich möchte im Fußballstadion, was wir nicht tun, ein Optadata-Logo haben. Das ist wichtig. Und das ist auch Richtung Markenbildung, das definitiv, ne, Sponsoring ein Riesenthema, aber bei uns ist es genau das Kleine. Das heißt, dass der kleine Fußballclub um die Ecke unsere Marke auf dem Trikot trägt. Und das ist nicht, weil wir glauben, dass die Eltern, die am Rand stehen, ein Produkt kaufen von uns, weil wir haben kein Produkt in der Regel, außer sie sind Physiotherapeuten oder Ergotherapeuten oder ähnliches. Sondern es geht darum, auch den Mitarbeitern zu erklären, ihr seid uns wichtig, euer soziales Umfeld sind uns wichtig, eure sportlichen Aktivitäten mit eurer Familie sind uns wichtig. Mhm. Und deswegen ist das ein Thema, was bei uns da drin läuft. Und deswegen ist es auch wieder ein Thema mit dem Thema Gesundheit verbinden, Spendenläufe bei uns auch zum Thema Ukraine, Verknüpfung von BGF und Spendensponsoring und sozialer Verantwortung. Und da schließt sich der Kreis, dass einfach diese Themen Motivation, Bindung, Gesunderhaltung, eigenes Gesundheitsverhalten untrennbar mit den Themen, wenn man wirklich ernsthaft mal drauf guckt, in diesem Konstrukt. Und ich muss auch zugeben, hättest du mich vor 2 Jahren gefragt, hätte ich wie ein Ochs vom Berg gestanden. Ja. Das ist auch eine Entwicklung, die gerade stattfindet und die wahnsinnig spannend ist, aber eigentlich man sich fragt, warum habe ich das eigentlich nicht vor 2 Jahren schon so gesehen?
Also eigentlich als so ein erstes Takeaway, ohne dass wir schon in die Takeaways gehen, keine Sorge, aber kann man ja mal statuieren. Wenn ich gute CSR mit guter, gesunder Arbeit machen möchte, dann muss ich einfach lernen, weiterzudenken. Also dann muss ich auch vielleicht auch Managementprinzipien auf genau diese Bereiche anwenden und nicht sagen, hier ist mein Check für SOS Kinderdorf, auch ne, ganz toll, sollte man machen, legitim, keine Frage, ja, sondern sagen, ja, aber also eine echte Wirksamkeit würde ich eigentlich dadurch schaffen, dass ich viele Gruppen an diesem, ja, Glück, an dieser Zuwendung etc. auch beteilige und auch im wahrsten Sinne des Wortes sie motiviere, es mal zu fühlen, also die Wirksamkeit dahinter zu spüren. Ne? Das finde ich super spannend. Wie ist das? Also habe ich mich dann schon gefragt. Wir waren ja auch mal so kurz an der betriebswirtschaftlichen Ecke. Ich hatte es jetzt ein Jahr her, sehr interessanten Dialog, große Unternehmensberatung, die sehr viele M&As, also Mergers and Acquisitions, Unternehmenskäufe, Verkäufe begleiten. Und dort wurde mir auch mit Bezug auf die ESG-Kriterien was ganz Interessantes gesagt, nämlich, ja, also wir erleben Folgendes. Environment ist mittlerweile Pflicht und es ist auch recht leicht, in Anführungsstrichen zu messen. Ich kann sagen, wie viele Tonnen Papier habe ich eingespart, wie viele Tonnen CO2 etc. pp. Das ganze Thema Governance kann ich eben in Prozessen, Regelhandbüchern, DIN-Normen und Konsorten darstellen. Und seien wir ehrlich, also ich habe großen Respekt vor den Leuten. Ja, bitte keine falschen Gedanken, aber ja, es gibt jetzt attraktivere Titel 1 Seiten, Seite 1 Titel, ja, als das. So, und das Thema Safety lag ja oft in dieser schmuddelstaubig, muss man machen, Blöd-Ecke. Und dann kam Health and Safety, BGM-Begriff im Allgemeinen, der eine Arbeitssicherheit, eine Arbeitsmedizin, eine Gesundheitsförderung und noch vieles mehr umfasst. Und jetzt beginnt ja eine Verknüpfung mit HR und genau da kommt diese Diskussion von vor einem Jahr her. Sorry, dass ich so ausgeholt habe. Aber es war spannend, weil den Namen darf ich nicht nennen. Der Herr hat zu mir gesagt, naja, es ist eigentlich ganz einfach, bevor ich in die finalen Verhandlungen gehe, gucke ich mir die HR-Kennzahlen genauestens an. Und dann habe ich eigentlich drei Wege. Erstens, ich moniere die Kennzahlen, weil ich sage, es sind keine Nachhaltigkeitskennzahlen. Ich kann nichts, ich sehe hier nur Spätindikatoren, ich sehe keine Frühindikatoren. Also, wo sind Ihre Zahlen zur Frühfluktuation zum Beispiel? Ja, wo sind die Mitarbeiterbindungswerte und so weiter? Dazu gucke ich mir Krankenstände an, vergleiche sie auch mit Branchenkennwerten und gucke mir auch an, wie denn der Krankenstand sich in den letzten 10 Jahren in dieser Branche rückwärts entwickelt hat. Das kann man über GKV-Daten relativ leicht tun eigentlich. Und mache aus dieser Rückwärtsbetrachtung natürlich auch einen Forecast. Und dann kann ich eigentlich relativ frei entscheiden, ob ich den Unternehmenswert jetzt auf ein paar Millionen Euro mehr oder ein paar Millionen Euro weniger hindiskutiere. Und es gibt für gewöhnlich kaum ein Argument, wo ein Unternehmen tatsächlich da dagegenhalten kann. Also, was ich meine ist, CSR ist eben teilweise ja gerne verschrien in, ja, da macht man Greenwashing, Healthwashing und so weiter und so fort. Das stimmt aber nicht. Das wird mehr und mehr zu einem echten strategischen Asset mit einer echten Bemessbarkeit dahinter. Siehst du im Bereich HR und Kennzahlen HR noch was anderes? Also würdest du zum Beispiel sagen, wir wissen, Corporate Social Responsibility Aktivitäten haben eine direkte Korrelation auf Mitarbeiterbindung oder Retention Rate oder. Also seht ihr sowas schon? Plant ihr sowas? Oder würde man das in Zukunft in KPI-Set oder dergleichen einpacken?
Wir tun es gerade nicht, bin ich ganz ehrlich, auch in dem Konstrukt, weil wir dafür auch noch zu früh sind, in dem Gesamtbildungsthema, strategisch dieses Themenbereiches. Grundsätzlich muss aber ja genau in so eine Richtung gehen, dass man entsprechend auch dort über KPIs entsprechend erstmal etwas sehen kann und dann ja auch strategisch Entscheidungen trifft und sagt, ich gehe in diese Richtung und möchte diese KPI verändern. Wie sie dann auch immer, ne, durch welche Maßnahmen nenne ich es genau, das ist ja die Entwicklung, die dahingehend ist. Und der CSR-Bereich bietet dort halt plötzlich auch mehr Blumen im Blumenstrauß in der Konstellation, wie ich auch so ein Thema angehen kann in dieser Konstellation. Und wenn ich mir das Thema jetzt Motivation oder Mitarbeiterbefragung, ne, das, die wir auch regelmäßig machen in der Konstellation und mir dort Kennzahlen anschaue, gibt es natürlich Standardmaßnahmen, die ich dort dann ableite und auch über die Personalentwicklung und ähnliche Dinge anstoße. Aber natürlich kann ich jetzt auch Dinge fragen und so das Thema Mobilität. Wie kommen die Personen zur Arbeit? Ist es halt das Thema haben wir dort Angebote, die dann auch noch nachhaltig sind unter dem Thema fahrradfreundlicher Arbeitgeber. Mhm. Und hat es nicht auch einen Mehrwert, wenn ich das Thema Nachhaltigkeit dort verknüpfe mit dem Thema Gesundheit der Mitarbeiter und dann auch noch hin zur Arbeit kommen und dann vielleicht auch motiviert sein, happy sein und auch so das Thema, ich habe mich heute Morgen schon bewegt. Und dann bin ich aber ja auch in dem Konstrukt, dafür müssen die Rahmenbedingungen der Stadt so sein, dass die Leute mit dem Fahrrad kommen können. Und dann bin ich im sozialen Kontext, wie ein Unternehmen sich für die Gesellschaft einsetzen kann, natürlich mit einem eigenen Interesse, nämlich dass die Mitarbeiter vielleicht mehr mit dem Fahrrad kommen, weil ich das Ziel habe, sie zu binden, sie zu motivieren, sie gesund zu erhalten und dort einen Einfluss nehmen oder halt dort positiv auch auf eine Stadtentwicklung einzuwirken ab einer bestimmten Größe. Und dort schließt sich dann der Kreis im Großen und Ganzen. Und dann natürlich kann ich auch über solche Dinge anfangen zu messen und schauen, wird unsere Attraktivität, Employer Branding, unser Gesundheitsverhalten, unsere Thematik der Wahrnehmung, der Bindung entsprechend dadurch getriggert oder nicht in dem Konstrukt. Mhm. Aber es ist dann halt nicht mehr nur der Fahrradtag und ich komme mit dem Fahrrad zur Arbeit aus der BGM-Brille.
Also das finde ich das finde ich super. Punkt. Weil das beschreibt eigentlich etwas, was dieses Bild von dieser Sinngesellschaft, von der ich gesprochen habe, und ich bin jetzt kein hoffnungsloser Optimist, ja, aber was wir ja einfach erleben, wir betreuen ja relativ viele Auszubildende, wir zwei haben schon mal drüber geredet, es sind 18.000 Auszubildende, gleichzeitig hat das Institut der Deutschen Wirtschaft gerade berichtet, ich glaube, alleine 45.000 Ausbildungsplätze sind nicht besetzt, also auch hier serious problems ahead, ja, und was ich einfach sehe, ist, Unternehmen, nicht nur dieser Größe, sondern auch kleine Unternehmen, können eine wahnsinnige Vorbildfunktion übernehmen. Dr. Tautz, Deutsche Post, der Chief Medical Officer, hat mal einen super coolen Vortrag gehalten, da dürfte ich mit dabei sein. Und der hat was gesagt, naja, also die Deutsche Post hat 250.000 Mitarbeitende und wenn wir den Krankenstand um 1% senken, dann kann man das volkswirtschaftlich sehen. Da dachte ich mir so, das ist ein Wort, Respekt. Aber tatsächlich kann man das anfangen zu übersetzen. Wenn Optadata und keine 250.000 Mitarbeiter, aber wenn alle Unternehmen oder ein großer Teil der Unternehmen in Deutschland, egal welcher Größe, es ist ja in der Masse eigentlich Klein- und Mittelstand, wenn die Corporate Social Responsibility dahingehend leben, mindestens mal ein Vorbild für ihre Mitarbeitenden zu sein, aber vielleicht auch ein Vorbild für ihre KundInnen zu sein, dann haben wir eine relativ gute Chance darauf, dass es hip wird, auf die Umwelt zu achten. Dass es ein Trend ist, gesund zu sein. Ja? Und dass es irgendwann sich verstetigt und eine Selbstverständlichkeit wird. Und wenn man das reinnimmt, dann bricht man auch mit alten Arbeitsnormen. Also ich kenne natürlich noch gerade aus dem gewerblichen Bereich diese Aussagen so, die Leute brauchen hier keine Gesundheit, die sollen hier arbeiten. Ja? Das ist um. Also, die sind hier, um Gutes zu tun. Gutes für das Unternehmen im Sinne der Strategie des Unternehmens, aber eben auch, um das Unternehmen darin zu unterstützen, Gutes zu tun. Und das ist weit weg von Social Entrepreneurship und dergleichen, sondern das ist einfach ein Stück weit eine Selbstverständlichkeit, um auch eine Zukunft für die Unternehmen abzusichern, im wahrsten Sinne des Wortes. Also es ist eine Art aktives Zukunftsmanagement, wo Gesundheit in meiner Welt mehr und mehr ein ganz elementarer Bestandteil wird und jetzt ganz interessante andere Blüten treibt, nämlich nicht mehr nur in der HR und da im schlimmsten Falle noch Benefits-Ecke unterwegs ist, ja, sondern wir von auch Themen reden wie HR-Risk, HR-Value, also was ist eigentlich der Wert meiner Belegschaft, ja, und gleichzeitig natürlich auch, ist es ein Teil des Unternehmenswertes und zwar des Wertekonstruktes, aber auch des realen betriebswirtschaftlichen Wertes. So ganz Step by Step. Was würdest du sagen, jetzt nehmen wir mal an, wir haben da das 50-köpfige Unternehmen sitzen, das sagt, das finde ich total cool, was der Nico da gesagt hat, ich bin junger HR-Managerin, ja. Habe da gerade angefangen, das Ding ist sowieso im Wachstum, das würde so für diese 50-Kopf-Größe eigentlich ganz gut passen, ja. Und das sollten wir jetzt sofort anfangen. Was empfiehlst du? Also ist es keep it simple oder nee, setzt euch mal bitte hin und macht euch wirklich mal grundlegend Gedanken, bevor ihr jetzt wild Aktionen beginnt? Und ich will da gar keine Wertung reinbringen. Also was wäre so dein Tipp, wenn man sich dem nähern will?
Ich glaube, nur zu planen und nicht zu machen ist der falsche Ansatz. Das ist erstmal mein Grundsatz. Bedeutet aber nicht, dass jede Maßnahme, die ich mache, ohne Plan gut ist.
In dem Konstrukt. Schön. Ne?
Das heißt, auch so in den agilen Themen, is it safe enough to try? Also wir sind in einer Gesellschaft des Ausprobierens, auch der Fehlerkultur und des Fehlermachen-Dürfens in dem Konstrukt. Und deswegen glaube ich, planlos ist ein Problem und das ist leider immer ein Thema, dass ich zumindest eine grobe Richtung, ich sollte wissen, in welche Richtung möchte ich und ob ich dann ne, das Thema Nachhaltigkeit, nachhaltige Mobilität und ähnliches, wie ich mich da dran bewege, ob ich sage, ich beginne erstmal mit einem Fahrradleasing-Thema, das ist bestimmt nicht das weisheitsletzter Schluss, aber es ist eine Maßnahme, die der Mitarbeiter wahrnimmt, der in diese strategische Richtung hineingeht. Das ist unverkennbar. Wenn ich nachhaltige Mobilität machen will, ist das ein Baustein. Das wird nicht der einzige und auch vielleicht nicht der unumschlossen zu sein und hat auch Nachteile und ähnliches, aber es wäre eine Maßnahme. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, erstmal zu wissen, in welche grobe Himmelsrichtung möchte ich. Die brauche ich. Und daraus muss ich dann Dinge anstoßen, daraus lernen und weiter planen in diesem Konstrukt und dann auch ganzheitlich in diesem Grundgedanke. Und was dann mir immer extrem wichtig ist, halt auch ne, dieses Thema Vernetzen, wir tun's und auch auf Netzwerktreffen und ähnliches, sich die Zeit zu nehmen, auch in diesem Konstrukt von anderen zu lernen und auch sich zusammenzuschließen. Du redest über ein 50-köpfiges Unternehmen und in dieser Konstellation alleine no chance, Dinge zu beeinflussen. Aber wenn ich in einem Industriepark bin oder irgendwo bin, wo andere Unternehmen auch sind und ich habe die Themen gemeinsam und die Mitarbeiter haben dort Themen des Anschlusses mit, ne, wenn ich jetzt in diese Nachhaltigkeit oder das Thema gesunde Sport oder ich habe nur ein paar Leute, die Bewegung machen wollen, schließt euch zusammen mit anderen Unternehmen und macht es zusammen, vernetzt euch als HRler und bitte sprecht drüber und habt keine Angst davor, dass der andere das wegnehmen könnte. Wir sind entsprechend dort einfach auf einem Markt, wo ich einfach sage, wir sollten voneinander lernen, wir sollten auch andere lernen lassen und man kann auch super ein Geben und Nehmen haben in diesem Konstrukt.
Da haben wir auch ein schönes Gleichnis eigentlich mit dem Thema gesunde Arbeit. Ne? Dort gibt es de facto auch eigentlich keine Konkurrenz im Dienstleistermarkt, denn wir reden von einer Bezugsgröße von eigentlich 3,2 Millionen Unternehmen in Deutschland. Da kann man jetzt immer noch sehr viel abschichten, aber es bleibt 500.000 sind es mindestens. Ja, manchmal sind so ein paar Fakten ja auch schön, wobei das sind traurige Fakten. 2019 haben die Krankenkassen eine Vollverausgabung ihrer Präventionstöpfe gehabt, ja, und sie haben 49.000 Unternehmen rund bedient mit fast 248 Millionen Euro. Also eine Menge Holz. Und wenn ich verstehe, und das nehme ich jetzt auch als so ein Takeaway mit, gesunde Arbeit, die Schaffung von gesunder Arbeit, aber auch das nach außen Darstellen von gesunder Arbeit, das Ermöglichen von gesunder Arbeit, vielleicht auch für die Familien, ja, oder für die Freundeskreise oder aber auch für, ja, soziales Engagement, in dem man ohnehin schon im Kontext als Mitarbeitender unterwegs ist. Auch das ist förderungswürdig, ja, Schaffung gesundheitsförderlicher Verhältnisse, sage ich da nur. Dazu gibt es kommunale Gesundheitsförderung, auch die ist nicht zu unterschätzen. Ist das die eine Option? Dazu nehme ich mit, was du gerade gesagt hast, also vernetzen. Ja. Das hat mir sehr gut gefallen. Ja. Bitte nichts tun, was ungeplant ist, aber nicht nur einfach planen und gar nichts tun. Also eine gute Mischung. Das heißt, vielleicht Shoutout nach draußen. Ich darf ja auch mal einen kleinen Projektplan machen, wo ich mir dann auch wirklich eine echte Deadline mal reinsetze, damit was wirklich aktiv wird. Und dann darf ich das insgesamt auch gestalten. Super stark, gefällt mir wirklich gut. Abschließend vielleicht noch für dich oder von dir auch so ein Blick. Wo ist die Zukunft für gesunde Arbeit? Also du bist vom Fach, du weißt, ich schätze dich sowieso als Experte. Wenn Nico Peitzmann sagt, so und in 5 Jahren heißt gesunde Arbeit in Unternehmen, was heißt das dann in deinen Augen? Was glaubst du?
Ja, dass es eine Disziplin ist, die entsprechend mit beim Management wirklich Entscheidungen mitträgt und auch entsprechend wirklich Einfluss auch auf bestimmte unternehmerische Entscheidungen nimmt, zumindest immer, wenn es Varianten gibt. Am Ende müssen wir immer Geld verdienen und am Ende muss man auch bei uns sagen, unser Kunde, ne, der Leistungserbringer, die Pflege, der Physiotherapeut und auch die Rettungsdienste und Ähnliches, das ist unser Hauptfokus, das ist unser, ne, unser Thema. Aber ich bin immer der Meinung, wenn wir es schaffen, bestimmte Prinzipien, die wir dort haben, hineinzubringen, und das ist das, was häufig, glaube ich, im BGM auch so das Thema hat, das Thema, am Ende sind wir interne Vertriebler. Am Ende habe ich auch interne Kunden und ich muss meine Kunden verstehen und Kundenbedürfnisse aufnehmen. Und dort kann ich super viel auch aus anderen Disziplinen im Unternehmen lernen, und zwar miteinander. Und das ist für mich eigentlich das, wo es in 5 Jahren sein kann, unter dem Aspekt, dass es ein ganzheitlicher Ansatz ist, der wirklich auf die unternehmerischen Ziele einwirkt in diesem Konstrukt, aber sich auch anderen Disziplinen öffnet in diesem Konstrukt und anerkennt, dass wir intern bestimmte Trigger setzen, die wir nach außen zu Kunden für selbstverständlich halten. Gesundheitskommunikation, Werbung, Trigger, Kommunikationswege und Ähnliches, was nach außen selbstverständlich ist, aber Richtung unserer Mitarbeiter irgendwie man immer nur auf eine Schiene macht und sich wundert, dass man irgendwie die nicht andere Mitarbeiter erreicht.
Ja.
Und wir uns nach außen so viele Gedanken machen, wie ich den einen Kunden, der total digital ist, erreiche und den anderen Kunden, der aber noch auf Papier steht und vielleicht noch wirklich in einer Zeitschrift die Anzeige liest. Nach außen völlig klar, nach innen nicht. Und da müssen wir hinkommen. Und das im Gesamtkonstrukt diesen Bereiches und akzeptiert vom Management.
Super. Also, wie immer ist es so, die Zeit ist leider viel zu knapp, denn wir könnten uns über dieses echte Zukunftsthema noch lange, lange, lange unterhalten, insbesondere in der Ableitung CSR. Ich gebe noch einen kleinen Tipp mit. Es ist mir gerade eingefallen, weil du da auch schön von so Schnittstellen, von Zukunftstrends etc. gesprochen hast. Wer auch für sich selber vielleicht eine Zuordnung braucht, wo will ich denn mit dem Unternehmen in Zukunft hin? Was sind die Top-Themen? Das Zukunftsinstitut hat eine sehr, sehr schöne Map rausgegeben. Das ist die Megatrend-Map für Zukunft. Katastrophenname, ne? In Sachen Kommunikation und Marketing lernen wir auch nochmal was. Schöne Grüße an das Zukunftsinstitut. Aber unabhängig dessen, das ist total clever gemacht. Wie eine U-Bahn, wie ein U-Bahn-Plan aufgebaut, und da sieht man, wo sich was so trifft. Vielleicht finde ich da ja auch das ein oder andere Thema, wo ich mich tatsächlich mit der Plattform CSR, mit der Plattform gesunde Arbeit hin investieren kann und Unterstützung geben kann. Das sind Themen wie Mobilität, Gender und Diversity im Allgemeinen, Social Impact, viele, viele verschiedene Aspekte, die da drin stecken. Sehr, sehr spannend zu lesen, ist natürlich kostenfrei. So, und dann ist eigentlich jetzt nur eins zu sagen, nämlich vielen, vielen Dank für deine Zeit, Nico, ja, und für die vielen tollen Anregungen. Es könnte aber ja trotzdem passieren, dass der eine oder andere sagt, ja, aber also das war schon wirklich spannend. Ich würde mich gerne mal mit Nico unterhalten. Gibt es eine Möglichkeit, dich zu kontaktieren? Findet man dich auf LinkedIn zum Beispiel? Oder wie würdest du, wenn du kontaktiert werden möchtest, denn gerne kontaktiert werden?
Natürlich sind wir auf allen einschlägigen sozialen Netzwerken unterwegs in diesem Konstrukt. Also ja, man findet mich auf Xing und LinkedIn in diesem Konstrukt. Genau, und sonst auch über die Optadata, auch in diesem Konstrukt kann man dort Kontakt aufnehmen. Wer dann doch mehr auf Mail steht in diesem Augenblick, geht es auch darüber entsprechend. Und bin da wirklich offen, auch fürs Vernetzen, gerne schreiben, gibt es auf jeden Fall eine Antwort.
Super, dann sage ich danke. Kleine Bitte an draußen an die Zuhörer, folgt der Move, folgt Optadata, folgt Nico Peitzmann. Wenn ihr Lust habt, folgt ihr auch mir. Das müsst ihr aber nicht unbedingt, weil ich springe sowieso in diesem ganzen Kreis überall rum. Ansonsten, Nico, tausend Dank für deine Zeit. Ich freue mich auf weiteren Austausch zu gegebenen Zeitpunkten, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, und ansonsten schöne Grüße nach draußen und ein weiterer Podcast Gesunde Arbeit. So ist es. Also, Nico, danke dir. Ciao.
Vielen Dank. Ciao.
Schön, dass Sie auch bei dieser Folge wieder dabei waren. Für mehr Informationen gehen Sie auf unsere Website unter www.my-move.de. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.